Wenn unser Land heute einen Staatsbesuch empfängt, dann wird der rote Teppich ausgelegt. Die Fanfaren spielen und man versucht, dem besuchenden Präsidenten aus dem anderen Land gleich zu Beginn seines Besuchs die gebührende Ehre, den Respekt zu erweisen. Und ich erinnere mich an meine Kindheit vor vielen Jahren, als der Staatspräsident des Landes, in dem wir damals lebten, das war der Herr Ceausescu. Jetzt dürft ihr raten, wann der mal und wo regiert hat. Als der unsere Stadt besuchte, um das chemische Werk zu besichtigen, war die ganze Stadt in Aufruhr. Stundenlang musste man warten, um der vorbeifahrenden Limousine zuzuwinken und Hurra zu schreien. So war das damals, wenn der Präsident des Landes in die Stadt kam. Nun, im Neuen Testament finden wir auch einen Bericht über eine ganz besondere Parade. Heute feiern wir ja nach dem Kirchenkalender den Palmsonntag und deshalb habe ich entschieden, unsere Predigtreihe über den Kolosserbrief zu unterbrechen und über die Feiertage eben andere Textstellen zu betrachten mit euch. Palmsonntag, an diesem Sonntag denken die Christen daran, dass Jesus 4 Tage vor seinem Tod oder eine Woche vor Ostern feierlich nach Jerusalem einzog. Palmsonntag markiert in einem gewissen Sinne den ersten Tag der letzten Woche der alten Welt. Das ist ein bisschen ein verschachtelter Satz. Der erste Tag der letzten Woche der alten Welt. Und wir wollen heute aus Lukas 19 die Verse 28 bis 44 betrachten. Dieser Abschnitt, der uns als der triumphale Einzug Jesu nach Jerusalem bekannt ist, den wir alle kennen, schon oft gehört haben, soll uns heute beschäftigen. Und wir werden sehen, da ist nicht jeder begeistert an diesem Tag, dass Jesus auf einem Esel nach Jerusalem einzieht. Es ist ein Text, der uns offenbart, auch etwas über Gottes Plan und das Wesen dieser Königsherrschaft, die wir eigentlich schon im Lobpreis auch besungen haben. Ein Event, das einige zur Freude und zur Anbetung anregt. Andere verstehen es nicht, was da gerade passiert. Und wiederum andere reagieren deutlich ablehnend. Wir lesen zunächst die Verse 29 bis 36. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte er seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. Als er nicht mehr weit von Bethphage oder Bethanien am Ölberg war, schickte er 2 seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten hat oder geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet, der Herr braucht es. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr es los? Der Herr braucht es, antworteten sie. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er nun so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Hier wird zum Ersten deutlich gemacht, Jesus, der demütige König, behält die absolute Kontrolle über die Ereignisse, die zu seinem Tod hinführen. Ein etwas langer Satz, aber das haben wir gerade hier zusammengefasst gelesen. Unser Herr, er nähert sich Jerusalem über dem Osthang des Ölbergs und er leitet ganz bewusst und gezielt gewisse Ereignisse ein. Zunächst schickt er zwei seiner Jünger, ein Eselsfohlen zu suchen und es zu ihm zu bringen. Und Jesus sagt seinen Jüngern nicht nur genau, wie sie das Tier finden würden, sondern auch, was die Besitzer dazu sagen werden. Und ich erinnere mich als Kind, wenn wir diese Geschichte in der Sonntagsschule gehört haben, und das war ja, kam ja immer jedes Jahr mal vor, gerade vor diesen Feiertagen, da hat mich dieser Aspekt in dieser Geschichte immer etwas stutzig gemacht und verblüfft, weil man projiziert sich ja selber irgendwo in die Story hinein. Es findet ein gewisses Kopfkino statt, wenn wir solche Geschichten hören oder auch lesen. Und da habe ich mich immer in die Rolle dieses Eselsbesitzers irgendwie versucht hineinzuversetzen. Hier kommen plötzlich zwei Fremde, sie gehen in den Stall und sie binden meinen Esel los. Die sagen nicht einmal zuerst, Shalom, wir sind hier und wir möchten fragen, ob wir deinen Esel ausleihen können. Die gehen einfach rein und binden meinen Esel los. Und nachdem ich dann so dazwischen frage, Leute, was soll das? Wieso bindet ihr jetzt hier meinen Esel los? Was habt ihr vor? Bekomme ich einfach die Antwort, der Herr braucht ihn. Das muss man sich mal ein bisschen vorstellen, ja? Da kommen ein paar Fremde in deine Garage, setzen sich in deinen neuen Tesla, der gerade noch am Strom hängt, so wie dieses Eselsfohlen da am Seil. Naja gut, vielleicht unpluggen sie das Ding und wollen losfahren. Und du bist ganz aufgebracht und sagst, was macht ihr da in meiner Garage? Was macht ihr an meinem neuen Tesla rum? Und du kriegst die Antwort, der Herr braucht deinen Tesla. Wie würdest du reagieren? Diese Anweisung Jesu, dieses Eselsfohlen zu besorgen, irgendwie absolut stark. Manche Ausleger, ja, die versuchen ja, diese ganze Szene etwas zu entschärfen, indem sie erklären, dass Jesus natürlich das Ganze schon im Vorfeld vorbereitet hat, schon selber diese ganzen Vorbereitungen getroffen hat oder dass der Eselsbesitzer Jesus von früher schon gut kannte. Und manche sagen sogar, ja, bestimmt ist er durch Jesus schon gesegnet worden. Und nun endlich hat er die Möglichkeit, auch mal etwas für Jesus tun zu können und so weiter. Das ist schön, tolle Spekulation, aber der Text sagt uns das leider nicht. Was wir allerdings wissen, ist, dass der kulturelle Hintergrund dieser Anweisung Jesu die sogenannte Angaria war, also eine Bestimmung, nach der es einem Würdenträger oder einem Rabbi erlaubt war, das Eigentum anderer für persönliche Zwecke zu nutzen. Das weiß man aus historischen Quellen. Und Jesus, er war bekannt als ein besonderer Rabbi da in Palästina. Und die Anfrage unseres Herrn damals war also nicht etwas Unhöfliches oder etwas Ungewöhnliches. Und doch unterstreicht dieser Gedanke oder das, was wir hier lesen, dass Jesus wirklich die absolute Kontrolle über die profansten Ereignisse hatte. Und die Jünger, sie befolgen genau diesen Anweisungen ihres Herrn und alles geschieht, wie er es ihnen vorausgesagt hatte. Die Tatsache, dass Jesus die Zukunft genau kennt, trägt wesentlich zu der ganzen Stimmung dieses Abschnitts eigentlich bei. Die Allwissenheit des Herrn, wie wir sie hier sehen, hat jemand einmal so kommentiert, das ist nicht der Jesus der modernen Theologie, sondern der Jesus der Geschichte und des Himmels. Das, was in Jerusalem in den nächsten Tagen geschehen soll, wird Jesus nicht überraschen. Unser Herr hat sozusagen auf diese entscheidende Woche seines irdischen Lebens mit jedem Tag, der verging, zugelebt. Er weiß genau, was auf ihn zukommen wird. Und noch mehr, Jesus dirigiert sogar die Reihenfolge der Ereignisse, die zu seinem Tod führen werden. Er weiß sogar, da ist dieser Esel, auf den noch niemand jemals geritten ist. Und auf diesem Tier, auf diesem Eselsfohlen muss ich nach Jerusalem reiten. Und in Vers 35, da wird die Rolle dieses Esels dann erklärt. Die Jünger werfen ihre Kleider auf das Fohlen, sie setzen Jesus drauf und während er sich im Ritt der Stadt Jerusalem nähern, breiten die Menschen ihre Kleider aus auf dem Weg. Eine Geste, die uns eben erinnert an unseren Staatsbesuch, ja, wenn der rote Teppich ausgelegt wird. Jesus reitet auf einem Eselsfohlen nach Jerusalem und damit erfüllt er die Prophezeiung aus Sacharja 9, Vers 9, wo es heißt: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegesreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. So hatte der Prophet Sacharja den Einzug eines demütigen, friedevollen Messias nach Jerusalem schon 600 Jahre zuvor prophezeit. Außerdem erinnert auch die ganze Beschreibung hier an 1. Könige 1, Vers 38, wo die Salbung des Friedenskönigs Salomo beschrieben wird. Ebenfalls ein Schattenbild, ein Hinweis auf den Messias, auch Salomo, er reitet auf einer Mauleselin, begleitet von den Priestern nach Gihon. Und dort holt dann der Priester Zadok, glaube ich, ja, das Ölhorn aus dem Zelt und er salbt Salomo und bläst ins Horn und alles Volk jubelt, traut, es jubelt laut und ruft, es lebe der König Salomo. Den Juden war also die Bedeutung dieses Symbols nicht unbekannt, wie wir das hier in Vers 38 gleich lesen werden. Indem Jesus auf diese Weise nach Jerusalem ritt, machte er bewusst und unverhüllt seinen Anspruch deutlich, dass er der der König, ja, der Messias, der gesalbte König, der Messias ist. Aber Jesus ist nicht ein Messias, der bei seinem ersten Kommen auf einem hohen Ross reitet, sondern wie ein Friedefürst, demütig, still, gewiss, aber auch mit einer bestimmten Traurigkeit behaftet, reitet er nach Jerusalem auf einem Esel. Meine lieben Geschwister, Jesus wird einmal in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Und dann wird er nicht wie damals bei dem Einzug nach Jerusalem auf einem Esel reiten, sondern in Offenbarung 19 wird uns das zweite Kommen Christi in Herrlichkeit ganz anders beschrieben. Und manchmal ist es wichtig, dass wir diese Texte, auch wenn wir nicht alles verstehen, was sie beschreiben, einfach nur so lesen und aufnehmen, wie sie genau dastehen. Lesen wir sie mal, diese Worte, wie unser König einmal kommen wird. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Seine Augen glichen lodernden Flammen. Und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist. Und der Mantel, in dem er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen. Das Wort Gottes. Ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reines, leuchtendes, weißes Leinen gekleidet die Heere des Himmels. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert. Mit diesem Schwert wird er den Völkern eine vernichtende Niederlage beibringen. Er wird mit eisernem Zepter über sie regieren und sie den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes erfahren lassen, indem er sie wie reife Trauben in der Weinpresse zertritt. Und auf dem Mantel des Reiters, dort wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name: König über alle Könige und Herr über alle Herren. Mit solchen Worten wird uns das zweite Kommen Christi, die Erscheinung des Messias in Macht und Herrlichkeit beschrieben. Jesus wird einmal als der erobernde Held kommen und das Zepter und das Schwert in seiner Hand halten. Dieses Ereignis liegt noch in der Zukunft. Wir heute, wir leben nicht im Zeichen dieses Ereignisses. Oder anders gesagt, nicht dieses Ereignis ist das Vorzeichen, das unsere Geschichte und unser Leben jetzt heute bestimmt. Dass Jesus auf einem Lasttier, ein Symbol des Friedens, und nicht auf einem Pferd, dem Symbol des Krieges, nach Jerusalem hineinreitet, unterstreicht gerade diese Tatsache. Jesus, der Herr der Herrlichkeit, benutzt für seinen Einzug einen geborgten Esel. Das muss man sich mal vorstellen. Er ist ein Demütiger, ein dienender König, der bereit ist, am Kreuz zu sterben und sein Leben hinzugeben für Sünder. Und die Gemeinde, der geistliche Leib Jesu, lebt eigentlich im Lichte dieses Beispiels oder dieses Zeichens. Das Zeitalter der Kirche ist eine Zeit des demütigen Dienstes, der Selbstaufgabe, der Hingabe des Herzens und nicht eine Zeit der öffentlichen Macht. Leider hat die Kirche diesen wichtigen Unterschied im Laufe der Kirchengeschichte nicht immer beachtet und sich somit irgendwie als eine alternative Regierung, als ein Reich oder eine Kraft in dieser Welt gesehen, die Gottes Feinde aktiv besiegen wollte. Und die Geschichte, sie gibt Zeugnis über die tragischen Folgen dieser Verkennung. Denken wir doch nur an die Kreuzzüge oder an die spanische Inquisition. Oder auch danach, selbst nach der Reformation gab es manche Auswüchse, wo genau diese Verkennung stattgefunden hat, wenn man Kirche und Staat versucht hat zu vermischen. Das hat fatale Folgen gehabt. Wir leben heute als Gemeinde im Zeichen des ersten Kommens des Herrn Jesus. Und das erste Kommen, wie das auch hier der Einzug nach Jerusalem wunderbar veranschaulicht, der war gekennzeichnet durch Demut und Niedrigkeit. Und das Fantastische, das Grandiose an der Person Jesu ist, dass er trotz seiner Demut, trotz seiner Bereitschaft, den untersten Weg zu gehen, absolut souverän ist und souverän bleibt. Das verdeutlichen auch die gelesenen Verse. Jesus, der demütige König, behält die absolute Kontrolle über diese Ereignisse, die zu seinem Tod hinführen. Demut und Souveränität. Das sind die zwei Stichworte, die unseren Herrn in den Versen 28 bis 36 charakterisieren. Die Verse 37 und 38 richten unseren Blick nun auf die Jüngerschar, die an dem Palmsonntag mit freudiger Stimme Gott loben und seine Wunderwerke bezeugen. Vers 37, als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus und mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Und sie sagen, gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt. Das rufen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Ich habe die Verse so umschrieben, und das ist das Zweite, was wir aus diesem Abschnitt hier lernen können. Die Verkündigung und Anbetung unseres Königs geschieht, wenn wir unser Wissen über ihn verknüpfen mit unseren Erfahrungen mit ihm. Lasst es auf euch wirken. Ich weiß, das sind lange Sätze, ganz untypisch. Heute hört man im Predigerseminar, du musst alles ganz kompakt und dass sich die Leute das so schnell merken können, ja, formulieren. Die Puritaner, die auch große Prediger waren, wenn man deren Predigten liest, dann findet man manchmal solche Sätze. Also in dem Sinne, ich wurde von denen ein bisschen ermutigt, nicht wegzuschrecken, mal auch einen längeren Satz als Hauptgedanke zu formulieren. Und das ist so ein Satz, er fasst zusammen, was diese Verse, glaube ich, versuchen uns hier zu zeigen. Wir wissen nicht genau, wer zu dieser ganzen Menge der Jünger dazugehörte. Bestimmt waren einige dabei, die einfach Jesus lieb hatten. Sie hatten was mit ihm erlebt. Vielleicht war Bartimäus dabei, sozusagen als lebendiges, wandelndes Zeugnis der Gnade Gottes. Ihn hatte Jesus erst vor kurzem geheilt. Er konnte wieder sehen und folgte Jesus nach Jerusalem. Vielleicht war auch Zachäus dabei. Lazarus, Maria, Martha, Maria Magdalena. Steht nicht hier geschrieben. Ich könnte es mir vorstellen, dass sie alle dabei waren. Auch sie gehörten zu den engsten Freunden des Herrn Jesus. Sie liebten ihren Herrn. Er hatte ihr Leben verändert. Und dann waren natürlich auch die Jünger dabei, die 12 Apostel, Teil der großen Jüngerschar. Und ich frage mich, was wird wohl in ihnen vorgegangen sein an diesem ersten Palmsonntag? Und ich kann mir Petrus irgendwie vorstellen, wie er so mit erhobenem Haupt und vielleicht auch ein bisschen so ausgestreckter Brust da entlang marschierte, vielleicht auch mit seiner Hand am Schwert, um schnell einzugreifen, wenn irgendetwas schief läuft, man weiß ja nie. Who knows? Vielleicht hat er auch gedacht, hat sich doch gelohnt, die Boote und die Netze zu verlassen. Jetzt wird endlich unser Traum wahr. Den Thomas, den stelle ich mir eher ein bisschen skeptisch vor. Ja? Mal sehen, was jetzt hier in Jerusalem passiert. Jakobus und Johannes, von ihnen wissen wir, dass sie sich gerne die guten, die besten Ministerposten zur Rechten und zur Linken des regierenden Messias wünschten. Sicherlich hatten viele der Jünger, die Jesus nachfolgten, ihre Vorstellungen und auch falsche Erwartungen an den Messias. Aus den Parallelstellen wissen wir, dass auch die Volksmenge in diesen Lobgesang der Jünger einstimmte. Und zu dieser Volksmenge gehörten auch Pilger, die zum Passafest nach Jerusalem gekommen waren. Und ich kann mir gut vorstellen, bestimmt waren auch manche, die hier mitgesungen haben an diesem Palmsonntag, begeistert, euphorisch, dann 4 Tage dabei und haben in diesen anderen Chor dann eingestimmt, wo es dann hieß, kreuzige ihn, wir wollen nicht, dass er über uns herrsche. Der Evangelist Lukas berichtet uns aber, dass die Menge der Jünger Jesu mit lauter Stimme freudig Gott loben über all die Wunderwerke, die sie von Jesu Hand gesehen hatten. Und sie priesen ihn mit den Worten aus Psalm 118, Worte, die zum großen Hallel gehören, dass die Jünger zum Ende des Passafest eigentlich sagen. Sie loben ihn als Gottes König, der kommt im Namen Gottes des Herrn. Und sie sangen, dass die Folge seines Kommens Frieden bei dem, der im Himmel ist, sein wird und Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Warum steht hier Friede im Himmel und nicht Friede auf Erden? Es konnte keinen Frieden auf Erden geben, weil der Friedefürst eigentlich von der jüdischen Leiterschaft abgelehnt werden wird. Er wird bald gekreuzigt werden. Doch es würde Frieden im Himmel sein, weil Jesus für uns Menschen stellvertretend am Kreuz gestorben ist und nun zur Rechten Gottes im Himmel sitzt. Was in diesen zwei Versen auffällt, ist, dass diese Jünger Jesu als König preisen und das eben in Verbindung mit den Wunderwerken, die sie erlebt hatten. Und ich denke, an dem Punkt findet dieser Abschnitt auch eine ganz klare Anwendung für uns Jünger und Jüngerinnen des 21. Jahrhunderts. Auch wir heute, wenn wir unseren König Jesus lobpreisen wollen, wenn wir ihn verkündigen wollen, müssen wir unser Wissen über ihn verknüpfen mit unseren Erfahrungen, die wir mit ihm gemacht haben, was wir mit ihm erlebt haben. Unseren Herrn zu verkündigen, ihn als König zu proklamieren, das ist nicht nur eine Kopfangelegenheit. Jesus zu verkündigen heißt, ihn zu bezeugen als jemanden, der aktiv in unserem Leben, in unserem Alltag, in unserer Welt ist. Das Leben mit unserem Wissen über Gott, mit unserer Theologie zu verknüpfen, ist unheimlich wichtig, weil Gott hat eigentlich seine Eigenschaften auf ähnliche Weise offenbart. Sein Charakter, sein Wesen wurde uns nicht nur durch eine bestimmte Anzahl von Thesen oder einer systematischen Theologie offenbart, sondern durch sein Leben. Jesus wurde Mensch. Er lebte unter uns Menschen. Seine Taten, seine Wunderwerke, seine Menschenfreundlichkeit, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Geduld zeichneten ihn aus. Kurz vor dem Einzug nach Jerusalem hatte Jesus welches große Wunder und Zeichen vollbracht? Ihr Bibelleser der EFG Vullingen. Die Auferweckung des Lazarus. Er hatte Lazarus auferweckt und damit seine Menschenfreundlichkeit gezeigt, aber auch seine Macht über den Tod unter Beweis gestellt. Wir lesen davon im Johannesevangelium. Diese Dinge waren sichtbar. Seine Eigenschaften waren verknüpft mit dem alltäglichen Leben. Und es ist irgendwie faszinierend, wie die Jünger zum Teil bewusst, vielleicht auch unbewusst in ihrem Lobpreis und in ihrer Proklamation ihr Wissen über den Messias, das, was sie aus dem Alten Testament kannten, verknüpfen mit dem, was sie mit Jesus erlebt hatten. Und so wie die Jünger damals Jesus als den verheißenen König in Verbindung mit seinen Werken verknüpften, so verkündigen wir ihn heute am glaubwürdigsten, wenn wir unser Wissen über ihn verknüpfen mit den Erfahrungen, die wir mit unserem Herrn gemacht haben. Lehre und Leben gehören zusammen. Das muss eine Harmonie ergeben. Und genau das oder genau von dem oder für das konnte ich am Freitag bei dieser Anhörung ein Zeuge sein, wie Elias, unser Elias, fast 4 Stunden lang das, was er erkannt hatte, was er erkannt hat aus dem Evangelium, wer Jesus Christus ist, verknüpft hat dann mit seinem Leben, wie das sein Leben verändert hat. Es ist unsere höchste Bestimmung, liebe Geschwister, unseren Herrn als König zu preisen und seine Herrlichkeit zu verkündigen. Und das nicht nur mit unserer Stimme, mit unseren Worten, sondern auch mit einem Leben, das sich der Führung Gottes fügt. Niemand und nichts sollte uns davon abbringen, unseren Herrn als König, als Erlöser zu loben und anzubeten. Und in unserem Abschnitt lesen wir, dass die Pharisäer, die nehmen Anstoß daran, dass die Jünger damals den Messias, den König, der im Namen Gottes kommt, preisen. Und so legen sie Jesus nahe, seine Jünger deswegen zurechtzuweisen. Vers 39, einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Mit anderen Worten, die kommen und sagen, Jesus, was deine Jünger hier tun, das ist politisch einfach nicht korrekt. Sie können dich doch nicht als den Messias, als den König hier ehren. Du bist nicht der Messias. Die Pharisäer sind diejenigen, die sich an jenem ersten Palmsonntag ärgerten und negativ reagierten. Und das bringt mich zum Dritten. Die Verkündigung oder auch die Anbetung der Person Jesu löst bei einigen auch negative Reaktionen aus. Das war zur Zeit Jesu so und das ist bis heute nicht anders. Man kann nicht Jesus verkündigen und ihn auch durch ein anbetungsvolles Leben ehren wollen, ohne auch damit rechnen zu müssen, dass man Ablehnung und negative Reaktionen ernten wird. Es gibt immer Menschen, die in ihren starren Vorstellungen von einem bestimmten Bild von Messias verhaftet sind. Und diese Vorstellungen, die werden dann oft zu einem abgeschotteten System, das sie blind macht für die Wahrheit. Und das war der Fall bei den Pharisäern. Als Jesus beim Einzug in Jerusalem von den Menschen bejubelt wurde, zwang genau diese ihre starre Messias-Vorstellung, die sie hatten, sie dazu, seine Königsherrschaft abzulehnen. Meister, weise deine Jünger zurecht. Und was sagt Jesus auf so treffende Weise? Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Mit solchen Worten tadelt unser Herr die Pharisäer dafür, dass sie härter und unbeweglicher waren als leblose Steine. Die unbeseelte Materie weiß mehr über den König als die lebenden Pharisäer. Im Prinzip ist diese Aussage Jesu schon ein Gerichtsspruch an die Pharisäer. Hier wird dieser Gedanke hervorgehoben, dass wir uns wirklich nicht einschüchtern lassen sollen, wenn es um die Verkündigung und die Anbetung unseres Herrn geht. Wir können einfach nicht schweigen von dem, was er getan hat. Das haben wir gesungen. Vorhin haben wir es bewusst gesungen, aus ganzem Herzen gesungen. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Du gabst dein Leben, um mich zu befreien. Ich kann nicht leugnen, was du für mich bedeutest. Das hast du am Freitag so schön und deutlich gesagt, Elias. Und ich konnte da im Hintergrund nur danken und jubeln, wie klar dein Zeugnis war. Ich kann nicht leugnen, was du für mich bedeutest. Mein ganzes Leben gehört dir allein. Und wenn ich daran denke, wie sehr du mich liebst und was ich dir verdanke, dann jubelt mein Herz. Ich kann nicht anders, als zu singen. Ich kann nicht anders, als von dir zu erzählen und dich preisen. Und ich lobe mein ganzes Leben lang. Wer seine Liebe, die Liebe des dienenden, barmherzigen Königs, einmal wirklich erfahren hat, der kann nicht anders. Auch wenn Gegenwind aufkommt und wenn die Ablehnung zunimmt, wollen wir uns nicht einschüchtern lassen, dem das Lob zu geben, dem das Lob gebührt. Zum vierten und letzten. In den Versen 41 bis 44 klagt Jesus noch einmal über Jerusalem. Und wir sehen hier unseren Herrn als den mitfühlenden König, wie er das Gericht über Jerusalem prophezeit. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte: Wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde, nun aber ist es dir verborgen. Du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. In diesen Versen bekommen wir einen kurzen Blick in das Herz unseres Herrn Jesus. Wie die großen Propheten Jesaja, Jeremia, verkündigt Jesus Gericht über das Volk Israel. Die Ablehnung des göttlich erwählten Königs wird das Volk viel kosten. Die Stadt Jerusalem und das Volk als Ganzes, sie hatten eine Gelegenheit verpasst. Zwar gab es Einzelne, die Jesus nachfolgten, aber das Volk als Nation hatte die große Heimsuchung verspielt. Der Zug war abgefahren, sozusagen. Und was Jesus hier voraussagt, ist eigentlich der Fluch über die Bundesuntreue, so wie wir sie im Alten Testament immer wieder finden. Wenn die Menschen ihn nur als der Messias erkannt hätten, würde das für sie Frieden bedeutet haben. Doch sie erkannten nicht, dass Jesus die Quelle dieses Friedens war. Sie hatten eine ganz andere Messias-Vorstellung. Und jetzt war es zu spät. Sie hatten ihn in ihren Herzen abgelehnt. Und weil sie ihn abgelehnt hatten, waren ihre Augen nun verblendet. Weil sie ihn nicht sehen wollten, konnten sie ihn nun nicht mehr sehen. Und im Prinzip sagt Jesus hier, dass wir für unsere Fehler selbst verantwortlich sind. Wenn wir etwas nicht sehen wollen oder wegen der Sünde nicht sehen können, sind wir dafür verantwortlich. Wir tragen die Verantwortung. Es gibt irgendwann mal ein zu spät. Und wir sind verantwortlich für die versäumten Möglichkeiten. Und diese versäumten Möglichkeiten sind etwas unendlich Trauriges. Es gibt Türen, die wir geschlossen haben, und die öffnet Gott nicht wieder. Und ich denke, diese Verse sind letztlich auch eine Warnung für jeden Menschen, der Jesus ablehnt, der Jesus nicht als den Sohn Gottes, als den wahren Erlöser, als den Messias anerkennt. In den Versen 43 und 44 gab Jesus eine ernste Beschreibung der Eroberung Jerusalems durch Titus. Genauso wie unser Herr die Belagerung und Zerstörung Jerusalems vorausgesagt hatte, geschah es einige Jahre später. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus beschreibt den Untergang Jerusalems im Jahre 70 nach Christus sehr detailliert in seinem jüdischen Krieg. 143 Tage dauerte die Belagerung. Es kostete 600.000, mehr als eine halbe Million Juden, das Leben. Tausende wurden in die Gefangenschaft verschleppt. Der Tempel wurde zerstört, verbrannt. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Sie hatten für ihn keinen Platz in ihren Plänen. Und es ist wirklich beeindruckend, wie Jesus hier prophetisch den Untergang Jerusalems durch die Römer beklagt. Aber wie er es tut, unser Herr, der tut das nicht gefühlslos, sondern mit Tränen in den Augen und mit Schmerzen im Herzen. Jesus liebte sein Volk und er liebte die Stadt. Und es schmerzte ihn tief, ihren Untergang zu sehen. Die Evangelien berichten uns an zwei Stellen, dass Jesus weinte. Es wird uns berichtet, dass er wo noch geweint hat? Am Grab des Lazarus und hier vor Jerusalem. Bitte? Dann darfst du eine Predigt machen, Michael, über das dritte Mal, wenn du so schlau bist. Ich meine, es sei nur zweimal, aber nobody is perfect, vielleicht täusche ich mich auch. Aber es ist für mich beeindruckend, wie vor dieser Stunde der Passion unser Herr weint. Die Szene berührt mich immer wieder, wenn ich sie lese. Jesus als vollkommener Mensch weint vor den Jüngern. Die haben das gesehen. Auch die Menschen, die da standen, sahen, wie er weint. Und er schämt sich nicht seiner Tränen. Und da kommt die Frage auf. Wie berührt uns das, was wir in unserem Umfeld, in unseren Städten an Gottlosigkeit sehen? Welche Empfindungen haben wir da? Ich hoffe, es sind nicht diese Gefühle der Wut und des Gerichts. Würde bloß jetzt gleich Feuer vom Himmel fallen. Manchmal neigen wir eher dahingehend, weil die Ungerechtigkeit zum Himmel schreit und man würde am liebsten, so wie die Jünger, die Donnersöhne Feuer runterfallen lassen wollen. Jesus trauert, er weint. Und ich muss mich immer wieder fragen, kann ich noch weinen? Kann ich wirklich trauern über Menschen, die ohne Christus verloren gehen? Unsere postmoderne Zeit ist eine Zeit der Gleichgültigkeit. Man gewöhnt sich sehr schnell auch an gewisse Bilder. Wir schauen uns die Opfer von verheerenden Kriegen, auch dieses verheerenden Kriegers an, der gerade in der Ukraine tobt. Die Bilder von dem Massaker in Butscha und in anderen Städten. Was macht das mit uns? Geschwister, wer nicht mehr mitleiden kann mit anderen, der wird den verlorenen Menschen gegenüber kalt. Jesus konnte weinen über Jerusalem. Er blieb nicht unberührt angesichts dieses kommenden Gerichts. Und es wäre furchtbar, wenn unsere Herzen kalt und gleichgültig bleiben würden, wenn wir die Verlorenheit sehen, die sich vor unseren Augen Tag für Tag abspielt. Und ich persönlich, und ich wünsche das auch uns als Gemeinde, dass wir mehr von dieser Wesensart und auch von der Leidenschaft, von dieser Liebe und diesem Mitgefühl unseres Herrn lernen. Ohne Jesus gehen die Menschen ewig verloren. Sie kommen in die Hölle. Diese Tatsache, die sollte in uns etwas berühren, sollte uns anspornen, nicht zu schweigen von dem, was er getan hat, nicht aufzuhören, anderen zu erzählen, wer er ist, dass er der Erlöser ist, dass er uns liebt, dass er alleine uns Frieden schenken will, dass er uns mit dem Vater im Himmel versöhnen will, dass er ein demütiger König ist, der die Zukunft kennt und der die Geschichte lenkt und der sich nicht zu schade war, sogar einen furchtbaren Tod zu sterben, um uns mit dem Vater zu versöhnen, uns zu erlösen. Lass uns, meine Lieben, diese Karwoche 2022 beginnen mit einem anbetungsvollen Herzen und mit diesem Wunsch, wenn Gott es schenkt, auch jemanden in dieser Woche davon zu erzählen, dass Jesus gelitten, gestorben und auferstanden ist, um uns Menschen mit Gott dem Vater zu versöhnen und um uns den Frieden mit Gott zu schenken. Und wohl dem Menschen, der dann von ganzem Herzen sagen kann: Gepriesen sei der König, der gekommen ist, der auch in mein Leben gekommen ist. Gepriesen sei er im Namen des Herrn. Amen.